Prolog 1907. Wunder im Schlosspark. Es schien in jenem Jahre 1907, als schwebte der junge Frühling in hell schimmernden Wolken über die ungarische Großebene. Voller Tatendrang glaubte er, Großes vollbringen zu müssen, nicht ahnend, dass dies manchen Menschen zur Freude, anderen zum Verhängnis werden konnte. Er wusste wohl, dass die Zeit eilte, denn der Winter, noch lange nicht vorüber, hatte sich schläfrig von den ungewöhnlich warmen Sonnenstrahlen in den Schatten verzogen. Unter den schmachtenden Blicken des Frühlings brachen die Blumen im Schlosspark auf, deren Zeit kurz bevorstand. Wo der Schnee geschmolzen war, klingelten wonnevoll weiße Schneeglöckchen in den Wiesen. Gelbe Winterlinge leuchteten unter den Bäumen um die Wette. Den Grundmauern des backsteinernen Schlosses entlang stießen blaue und rosa Hyazinthen ihre ersten Trichterchen aus der grünen Tannenzweigdecke und lugten neugierig in die Welt hinaus, um Sonnenstrahlen zu atmen. Auf den Bäumen und Dächern des Schlosses, das mit einer Handvoll Zinnen und einem stattlichen Turm wie ein Märchenschloss im Park stand, schwatzten übermütig die Spatzen. In Scharen flogen sie umher und hinterließen Visitenkarten. Schwarze, schlanke Amseln verkündeten den Schlossbewohnern singend und jubelnd das Wunder des Frühlings. Einige der hohen und weiten Fenster des Schlosses wurden geöffnet, anmutige junge Komtessen und Grafen streckten ihre Köpfe hoffnungsvoll dem Frühling entgegen. »Na also, ist das nicht viel schöner und erfreulicher als der ewige Schnee und die alles erstarrende Kälte?« rief der Frühling begeistert. Er achtete nicht auf das Lauern des Winters, der in seinem Versteck bereits nach Rache sann, sondern trieb weiter, immer weiter. Wo immer er vorbeischwebte, in den Gärten des Schlosses, des Arztes, des Direktors, in den Gärtnereien des großen Gutes, wie von Zauberhand berührt, begannen sich Pflanzen und Menschen zu recken und zu freuen. Am Rande der Pusta angelangt, blieb er überrascht stehen. »Was kann ich hier vollbringen, wo in keinem Garten noch ein einziges Blümlein blüht?« Ratlos betrachtete er die beiden langen Häuserreihen, eine längs, eine quer, die mit ihren Enden ein Dreieck bildeten und wie Inseln aus einer Lagune ragten. Doch nicht Wasser umgab die Häuser, sondern schwerer, lehmiger Löss. Wasser sammelte sich in den Wagen und Hufspuren der Kühe und Schweine, die täglich hin- und zurückgetrieben wurden, zum Brunnen, zur Tränke. »Wie kann ich 30 Familien mit ihren Scharen von Kindern erfreuen?« fragte sich der Frühling. Nur in der Mitte des lössigen Platzes standen ein paar Buchen von einem Drahtzaun umgeben. Außer Spatzen waren noch keine Vögel da. Die Schwalbennester auf den fleckigen, einst weiß getünchten Häuser standen leer. Von den zahlreichen Kindern waren keine draußen. Die Größeren saßen in der Schule und die Kleineren wurden nicht in den eisigen Schlamm herausgelassen. Sie spielten und lärmten um ihre Mütter herum, die hinter den winzigen Fenstern in den Zimmern werkten und flickten. Wie ein Schwarm brünstiger Insekten breitete sich der Frühling über die jungen Buchen, die noch letztjährige, dürre Blätter schüttelten. Ehrgeizig zerbrach er sich den Kopf, wie er es anstellen könnte, Freude zu bereiten und sein Können zu beweisen. »Ich hab's«, rief er nach einer Weile freudig aus. »Mit Hilfe der Sonne und des Windes trockne ich den Weg, wo die Lössschicht am dünnsten ist.« Sicher werden sich die Kinder freuen, wenn sie in ihren schweren Stiefeln aus der Schule kommen. Sie werden nicht so schwer stapfen müssen oder gar stecken bleiben. Sie werden hüpfen wie im Sommer, wenn alles trocken ist. Gesagt, getan. Der Wind blies stärker und die warmen Sonnenstrahlen lächelten hilfsbereit dazu. Bald entstanden kleine, trockene Inselchen von Klumpen, die von den Wagenrädern gefallen waren oder wo die Räder den Lehm aufgeworfen hatten. An den trockenen Pusterstellen angelangt, hüpften die heimkommenden Schulkinder von Inselchen zu Inselchen und schon waren sie beim vorderen Gesindehaus angelangt. Doch das Springen, ohne auszurutschen und sich voll zu spritzen wie sonst, gefiel ihnen so gut, dass sie hin und zurück hüpften, hin und zurück und bis zur Güterbahnlinie und sich dabei erhitzten. »Lasst uns die Stiefel ausziehen«, rief begeistert ein größerer Junge. »Barfußspringen ist lustiger.« Schon flogen kniehohe Stiefel und feuchte, fleckige Fußlappen gegen die Hausmauer. Die Kinder hüpften mal auf dem linken, mal auf dem rechten Fuß, übermütig wie der Frühling selbst. Wie aufgespannte Regenschirme bauschten sich die langen, weiten Barchenröcke der Mädchen und leuchteten vielfarbig. Die Buben rollten ihre Hosen über die Knie herauf und jauchzten. Das laute Jauchzen lockte die Mütter aus den Häusern. »Jesus Maria«, riefen einige erschrocken und klatschten in die Hände. »Heimkommen, sofort«, riefen andere, während jene, die näher standen, ihre Kinder packten, in die Küche zerrten und ihnen im Schrecken eine Tracht Prügel verabreichten. Doch es war zu spät. Der eisig kalte Boden hatte die erhitzten Kinder ausgekühlt, in der Nacht fieberten sie und der herbeigerufene Arzt diagnostizierte Diphtherie. Die Krankheit breitete sich unter den unterernährten Kindern rasch aus, die nach dem langen Winter an Vitaminmangel litten. Die Schule wurde geschlossen.